Ja, einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Hey, hier sieht gut aus. Heute scheint die Sonne draußen, ne? Das soll hoffentlich noch so bleiben heute. Herzlich willkommen, wir feiern heute Pfingsten, genau. Und ich möchte noch mal kurz beten. Herr, ich danke, dass du hier bist. Danke, Herr Jesus, für deine Liebe. Danke, dass du wirklich ja, für uns ans Kreuz gegangen bist. Danke, dass du heute Morgen etwas für unser Leben hast, Herr. Und ich bete, dass du auch uns deinen Heiligen Geist, dass du, Geist Gottes, heute Morgen mächtig wirkst, Herr. Dass du, Heiliger Geist, wirklich Menschen berührst, dass du unsere Herzen heute Morgen berührst und dass du uns das zeigst, was dir wichtig ist. Ich danke dir für Heilung, ich danke dir für Wiederherstellung, ich danke dir für Erfrischung und ich danke dir, Herr, dass du ganz neu deinen Geist auf jede Gemeinde ausgießen möchtest. Nicht nur hier heute in Bremen, Herr Jesus, sondern in ganz Deutschland, ganz Europa, auf der ganzen Welt. Danke, Herr, für deinen guten Heiligen Geist. Amen. Genau, wir feiern heute Pfingsten. Meine erste Frage an euch heute Morgen ist, wer von euch feiert denn gerne Geburtstag? Ja, so einige, ne? Seinen eigenen Geburtstag, vielleicht den Geburtstag von anderen Leuten. Aber heute feiern wir einen ganz besonderen Geburtstag. Heute, an diesem Tag, ist ein besonderer Geburtstag, der heute stattfindet. Was denkt ihr, was ist heute der besondere Geburtstag? Hat jemand eine Ahnung? Genau, richtig, wir feiern heute Pfingsten. Pfingsten heißt, die neutestamentliche Gemeinde wird geboren oder ist geboren worden. Heute ist der Geburtstag, an dem das, was wir seit über 2000 Jahren erleben, praktisch zur Geburt gekommen ist. Und das feiern wir heute. Und das Coole daran ist, dass die Gemeinde immer und ewig weiter existieren wird. Wenn du normal geboren wirst, ein Kind, was geboren wird, eines Tages kommt der Tag, wo jeder Mensch sterben muss. Außer du erlebst vorher die Entrückung, ne? Aber bei der Gemeinde ist es so, die Gemeinde wird in Ewigkeit weiter existieren. Sie wird hier von der Erde dann entrückt werden, also Jesus wird uns abholen quasi und im Himmel wird es weitergehen. Und das ist so stark. Und ich möchte dir einfach gratulieren, wenn du ein Teil der weltweiten Gemeinde bist, aber auch der Ortsgemeinde hier in Bremen. Ja? Also wenn du Jesus kennst und er dein Herr ist, dann bist du Teil dieser weltweiten, aber auch der Ortsgemeinde hier in Bremen. Und das ist richtig stark. Wie gesagt, die Gemeinde wurde an Pfingsten quasi geboren und wird mit der Entrückung in den Himmel gehen. Und die Gemeinde wird niemals sterben, sie wird ewig weiter existieren. Und wer das zu Hause mal nachlesen möchte, das wird heute ein anderes Thema, das steht im 1. Thessalonicher 4, Vers 13, da geht es um die Entrückung. Und es ist ja so, Jesus ist der Bräutigam, sagt die Bibel, und du bist die Braut, wir sind die Braut. Und er formt uns, er bereitet uns zu. Und wir wollen heute morgens einfach mal anschauen, was Pfingsten eigentlich bedeutet und was an Pfingsten passiert ist. Und dazu möchte ich mal, ich schalte mal weiter, die ersten Verse lesen hier, ganz berühmt. Habt ihr schon alle mal gelesen? Und zwar in Apostelgeschichte 2 ab Vers 1. Da heißt es, das Kommen des Heiligen Geistes als Überschrift. Und dann heißt es hier, am Pfingsttag waren sie alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Und dann geht es weiter im Vers 3. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie es der Heilige Geist ihnen eingab. Gott, der Schöpfer des ganzen Universums, ergießt an diesem Tag seinen Geist aus, auf seine Kinder, auf die Jünger, auf die, die vor Ort waren, auf die Männer, auf die Frauen, da waren noch ein paar Frauen bei, Maria, die Mutter von Jesus war dabei, einige Frauen, sagt die Bibel, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, der Heilige Geist ist nicht nur irgendeine Kraft, sondern er ist eine Person, er ist Gott, genauso wie Gott Vater, Gott Sohn Jesus Christus ist der Heilige Geist, Gott und eine Person. Die drei gehören quasi zusammen, der dreieinige Gott. Und wenn du mal ins Neue Testament schaust, Jesus selber, als er hier auf der Erde war, da hat er Gottes übernatürliche Kraft demonstriert. Er hat Gottes Dimension sichtbar gemacht. Und Jesus hat Zeichen und Wunder getan. Menschen wurden geheilt. Menschen wurden befreit, Tote sind lebendig geworden. Absolut grandios, das können wir uns gar nicht vorstellen heute. Ne? Wenn wir das so lesen, sagen wir, ja, wow, stark. Aber wann hast du das letzte Mal eine Totenauferweckung erlebt? Oder wann hast du das ist für uns teilweise nicht greifbar. Es gibt sowas, auch heute noch. Es gibt Missionare, es gibt Menschen, die sowas erleben. Und wie hat er das getan? Ja, okay, er ist der Sohn Gottes, er ist Gott, 100% Gott, 100% Mensch war auf der Erde. Aber er tat das durch den Heiligen Geist, weil der Geist ihn erfüllt hatte. Wir lesen im Neuen Testament, Jesus ließ sich taufen, obwohl er es nicht nötig hatte. Jesus wurde von dem Heiligen Geist erfüllt bei seiner Taufe. Er wurde vom Teufel in die Wüste geführt, versucht 40 Tage lang. Und danach begann sein vollmächtiger Dienst. Das ist nachzulesen in Matthäus 4. Und Johannes, einer, der die Evangelien mit geschrieben hat, Johannes schreibt im letzten Kapitel, im letzten Vers, schreibt er Folgendes. Er sagt, es gibt noch so vieles, was Jesus getan hat. Wenn man dies alles aufschreiben würde, glaube ich, sagt er, könnte die ganze Welt die Bücher nicht fassen, die man schreiben müsste. So viel hat Jesus getan, durch den Heiligen Geist. Und natürlich auch, weil er Gott ist, aber mehr oder weniger durch den Heiligen Geist. Und das müssen wir verstehen. Und jetzt schauen wir heute auf Pfingsten. Und bevor an Pfingsten der Geist Gottes ausgegossen worden ist auf die Apostel, auf die Jünger, auf die Frauen, die dabei waren, und dann die neue Gemeinde entstanden ist, hat Jesus vorher was gesagt. Wir haben es letzten Sonntag gehört, das Thema Himmelfahrt. Kurz vor seiner Himmelfahrt, was sagt Jesus da? In der Apostelgeschichte 1, Vers 8. Er sagt, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis an das Ende der Erde. Bis nach Bremen, bis in ein kleines Dorf hinein, bis da, wo du gerade lebst, arbeitest und wohnst. Da sollen wir Zeuge sein. Da sollen wir das vermitteln und das zeigen, wer Jesus ist. Ja, an Pfingsten wurden diese Menschen zum ersten Mal, die Apostel, die Leute, die versammelt waren, mit dem Heiligen Geist erfüllt. Warum hat Gott das gemacht? Warum wollte er das so? Ja, es ist sein Plan. Er wollte in jedem gläubigen Christen, in jedem, der wiedergeboren ist, von neuem geboren ist, Wohnung nehmen. Und nicht nur das, er möchte die Werke tun, die Jesus auch getan hat, durch den Heiligen Geist. Verstehst du? Seit Pfingsten vor über 2000 Jahren ist der Heilige Geist ausgegossen. Er wohnt in dir. Er wohnt in mir, wenn du ein Kind Gottes bist. Und wenn wir ins Neue Testament reinschauen, am Tag deiner Bekehrung, da heißt es, du wirst mit dem Heiligen Geist versiegelt, aber dabei soll es nicht bleiben, sondern du sollst auch erfüllt werden mit dem Heiligen Geist oder wirst auch erfüllt mit dem Heiligen Geist gleichzeitig. Aber Gott möchte noch viel mehr tun. Er möchte dich nämlich in erster Linie auch wiederherstellen, dich heilen, gesund machen. Und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist ein netter Nebeneffekt, das ist richtig stark. Und Menschen, die im Geist wandeln, das siehst du denen einfach an. Die sind einfach anders als Menschen, die das nicht haben oder nicht erleben. Aber ich sage dir, er erfüllt dich nicht nur deshalb, damit es dir gut geht, sondern Gott möchte dadurch mit dir anderen Menschen begegnen. Er möchte genauso, dass du anderen Menschen von Jesus erzählst. Er möchte genauso wirken, dass Menschen Jesus Christus erkennen. Er möchte, dass du für andere Leute betest, dass sie gerettet werden, dass sie geheilt werden, dass sie wiederhergestellt werden, aufgebaut werden, getröstet werden. Und das möchte er. Das ist nicht irgendwie eine Fiktion, sondern das lesen wir hier. Wenn du die Apostelgeschichte weiterliest, dann siehst du, was die Jünger, was die Apostel und was die Leute erleben. Das ist total stark. Und das hat nicht aufgehört. Viele sagen, ja, Apostelgeschichte war damals, heute nicht mehr. Nein, also ich persönlich glaube, die Apostelgeschichte hat nicht aufgehört. Sie endet erst dann, wenn wir praktisch entrückt werden, die Gemeinde zu Jesus genommen wird. Ja, wer wirkt das alles? Wer tut das alles? Wer macht es? Es ist Gott, der Heilige Geist in dir. Der Heilige Geist in dir, in jedem Gläubigen. Und wenn du mal in die Kirchengeschichte reinschaust, erst in den letzten Jahrhunderten, in den letzten Jahrzehnten, hat die Kirche eigentlich verstanden, die Gemeinde Jesu, wer der Heilige Geist ist und was er tun möchte. Früher haben wir gedacht, es ist nur irgendeine Kraft, aber nein, er ist nicht nur eine Kraft. Und ich habe überlegt, wenn du mal dein Leben zurück, ja, so Revue passieren lässt, zurückschaust, vielleicht bist du schon lange Christ, weiß ich nicht, vielleicht bist du auch frisch dabei und noch gar nicht Christ, dann überleg doch mal, der Heilige Geist, er hat dich doch als erstes zu Jesus gezogen. Der Heilige Geist hat dir gezeigt, so war es bei mir. Ich saß in einem Gottesdienst, ich habe eine Predigt gehört und ich wusste auf einmal, dass ich verloren bin. Ich wusste auf einmal, so wie ich bin, werde ich niemals vor Gott bestehen können. Wer hat mir das klar gemacht? der Pastor vorne, es war ein englischer Pastor in Bielefeld, der wurde übersetzt ins Deutsche? Nein. Es war das Wort Gottes, was ich gehört habe, aber irgendwas hat mein Leben in dem Moment, mein Herz berührt. Irgendwas klopfte massiv hier an mein Herz ran. Und ich wusste irgendwie, wow, was ist das denn hier? Ich meine, ich war schon mal im Gottesdienst, aber in diesem Gottesdienst, wo ich dann da saß, merkte ich auf einmal, dass irgendjemand hier an meine Herzenstür klopft. Ich wusste nicht, wer das ist. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe es nur irgendwie so empfunden, um das mal so auszudrücken. Ja, weil wer war es? Es war der Heilige Geist. Und er hat mir gezeigt, Andreas, wenn du jetzt stirbst, wenn du heute Nacht stirbst, wo wirst du dann sein? Und ich wusste, ich bin verloren. Ich wusste sein, ich werde in die Hölle gehen. Obwohl ich damals dachte, ach, es gibt keine Hölle. Ich habe damals gesagt, es gibt nicht mal Gott, so war ich drauf. Ich habe gesagt, ich bin überzeugter Atheist, so war ich drauf. Ne? Also ein bisschen crazy. Aber in dem Moment wusste ich, ich bin verloren. Und wer hat mir das gezeigt? Es hat mir der Heilige Geist gezeigt. Und natürlich das Wort Gottes, was gepredigt worden ist. Es ist das Wort Gottes gewesen. Das Wort Gottes, was ich gehört habe, und der Heilige Geist. Und er ist es, der immer wieder unsere Herzenstür anklopft. Er ist es, der letztendlich dir die Liebe Gottes zeigt. Er ist es, der dich tröstet, wenn du traurig bist, wenn du nicht weiter weißt. Er ist es, der aus einem harten, steinharten Herzen ein weiches Herz machen kann. Wenn du Menschen anschaust, ohne Jesus, und dann lernen sie Jesus kennen und dann triffst du sie ein Jahr später wieder oder 5 Jahre oder 10 Jahre später. Also so geht es mir oft. Dann sage ich, wow, was hat Gott an diesen Menschen getan? Früher dieser Mann, voll der Kotzbrocken, ne? Also total heftig, hat mich beschimpft und was auch immer. Oder war ganz gemein drauf. Und dann lernt dieser Mensch Jesus kennen und er wird verwandelt. Und ich denke so, hey, wie ist das passiert? Das, er selber kann es doch gar nicht gemacht haben. Nein, es hat Gott gemacht, in seinem Herzen, in seinem Leben. Er macht es. Er überführt uns von Schuld. Er beginnt unser Herzen zu heilen. Er macht unser Leben neu. Und die Frage ist ja heute Morgen auch, wir haben es letztes Mal gehört, wo ist Jesus heute Morgen? Wo ist er? Jesus ist ja nicht hier auf der Erde, sondern er ist, wir haben es an Himmelfahrt gehört, letzten Sonntag zur Himmelfahrt, er ist aufgefahren zu seinem Vater. Er sitzt zur Rechten des Vaters. Er ist bei Gott im Himmel. Und wer ist hier heute Morgen auf dieser Erde? Wer ist hier in diesem Raum? Wer ist in deinem Herzen? Es ist der Heilige Geist, der Geist Gottes. So, wenn du neu werden möchtest und Jesus nicht kennst heute Morgen, wenn du nicht von neuem geboren bist, so wie es die Bibel sagt, dann brauchst du diese Erkenntnis, was er getan hat. Dann brauchst du den Heiligen Geist, dann brauchst du Vergebung, dann brauchst du Rettung. Und ich sage dir heute Morgen, das hat Jesus längst für dich getan. Vor über 2000 Jahren. Er hat diesen unbezahlbaren Preis, er hat dieses Werk, dieses Erlösungswerk vollbracht für uns. Aber wenn der Heilige Geist, wenn du ihn heute Morgen spürst, dann sage nicht Nein zu Jesus, dann sage nicht Nein zu Gott, dann sage nicht Nein zum Geist Gottes, sondern vertraue ihm dein Leben an. Und deshalb ist es so wichtig. Deshalb brauchen wir ihn so sehr, den Geist Gottes. Deshalb sagt die Bibel, sagt Paulus, an vielen Stellen im Neuen Testament und nicht nur Paulus, dass wir den Heiligen Geist nicht betrüben sollen. Wir können ihn betrüben, wir können ihn traurig machen, wir können ihn bedämpfen, wir können ihn sogar verärgern. Und dann zieht er sich zurück. Und dann ist es so, als wenn du wie so ein trockener Schwamm bist. Dann fehlt uns die Kraft. Ja, dann ist es so, dass wir verstehen, ohne ihn können wir nämlich genau so viel tun, nämlich gar nichts. Ohne den Geist Gottes können wir nichts tun. Und dann fangen wir an, religiös zu sein, zu werden. Dann versuchen wir, Religion zu betreiben. Und dann siehst du einfach, die Kraft fehlt. Heute fehlt der Gemeinde Jesu die Kraft. Wir brauchen das, was wir hier lesen in Apostelgeschichte 2. Wir brauchen das ganz neu. Warum? Weil wir können die Menschen um uns herum nicht retten. Wir können es nicht. Und deswegen, wenn der Geist Gottes kommt, wenn der Heilige Geist in dir wohnt, dann ist da eine Durchschlagekraft. Dann sind die Ergebnisse göttlich. Ohne den Heiligen Geist sind sie menschlich. Aber wenn Gott wirkt, dann sind die Ergebnisse immer übernatürlich. Und deshalb brauchen wir ihn so sehr. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, dich danach auszustrecken und keine Angst zu haben. An Pfingsten war ja der Moment, das muss man mal überlegen, an Pfingsten war der Moment, wo normale Menschen, so wie du und ich, mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sind. Wo Gott die Kraft, seine Kraft in so einen normalen Menschen, in so einen ganz einfachen Menschen hineinlegt. und er sie befähigt und sie ausstattet. Und wir sehen ja, aus diesen mutlosen, ängstlichen und diesen Leuten, die gedacht haben, oh, was wird werden, werden auf einmal mutige Männer und Frauen Gottes. Und sie predigen das Evangelium. Sie treten kühn auf, sie haben keine Angst. Petrus predigt, nachdem das passiert ist, was wir unter uns sehen. Und zwar heißt es dann weiter im Vers 37. Okay, das ist ein Bild, kann ich nochmal zurückschalten. Vers 37, da heißt es, nachdem Petrus dann gepredigt hat, da heißt es dann, was sie von Petrus hörten, traf ihr Herz. Genauso wie damals bei mir, es traf ihr Herz. Und sie fragten ihn und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Und Petrus sagt ihnen, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Die haben Buße getan, sie sind umgekehrt. Sie haben praktisch komplett ihr Leben geändert, ihre Richtung geändert. Sie haben sich von ihrem alten Leben, von der Sünde zu Gott hin umgedreht, umgekehrt. Sie sind umgekehrt. Und nicht nur das, sie haben sich sogar gleich taufen lassen. Ja? Und sie haben den Heiligen Geist empfangen. Es heißt dort, dass an diesem Tag über 3000 Menschen zum Glauben kamen. Das war die erste Predigt quasi nach Pfingsten oder an Pfingsten. 3000 Menschen kommen zu Jesus. So gewaltig ist da diese Ausgießung. Sie lassen sich kurzerhand taufen und die erste Gemeinde entsteht. Und das alles, wer wirkt das alles? Jesus war nicht mehr da, er war bei seinem Vater im Himmel. Gott war auch im Himmel. Wer wirkt das alles? Der Geist, der ausgegossen worden ist, der Heilige Geist. Und die Kraft, die in Jesus, in Petrus und in allen Gläubigen vor uns wirkte, das ist die Kraft, die auch in dir wirken möchte, die auch in mir wirken möchte. Und ich sage dir heute Morgen, wir leben nicht mehr im Alten Testament. Im Alten Testament mussten die Leute Gesetze und Regeln befolgen. Seit Pfingsten ist der Geist Gottes in dein Herz ausgegossen und er hat dich befreit. Er hat dir die Kraft und er gibt dir die Kraft, gehorsam Gott gegenüber zu sein. Er hat dich quasi vom Gesetz, ja, er hat quasi das Gesetz Gottes in dein Herz hineingeschrieben. Versteht ihr? Weil aus eigener Kraft kannst du Gottes Gesetze nicht einhalten. Aber wenn der Geist Gottes in dir wohnt, der Heilige Geist, dann fällt es dir leicht, Jesus nachzufolgen, Gott gehorsam zu sein. Und deswegen hat er seinen Geist in uns hineingegeben und sein Gesetz quasi, ja, ich sage das einfach mal so, unser Herzen geschrieben. Und das ist sein Wunsch. Gottes Wunsch ist es, dass er in dir zunimmt und, naja, wenn ich mich so anschaue, dass ich abnehme, ne? Nicht nur natürlich, sondern dass ich auch von meinem fleischlichen, von meinem alten Leben, der alte Andreas muss abnehmen und das, was Gott tun möchte in meinem Leben, muss zunehmen. Und genauso möchte er das bei dir tun. Genauso. Ja, ich habe euch heute ein paar Geschichten mitgebracht. Ich fand, diese Geschichten sind einfach sehr illustrierend und zeigen das, was ich heute Morgen gerade so sage, so versuche zu sagen. Und zwar, kurz vor der großen Weltwirtschaftskrise in den Ende der 20er Jahre in den USA, da gab es einen Mann und eine Frau, eine Familie. Ja? Sie hießen Yates, nicht Gates, nicht Bill Gates, sondern Yates. Genauer gesagt, Ira und Anne hießen sie. Und sie kauften eine riesengroße Ranch, ein Riesenareal in Pecos Country in Texas. Und sie waren Schafzüchter, sie waren Rinderzüchter. Und sie ahnten nicht, als sie das Riesenareal gekauft haben, sie wussten nicht, dass unter ihren Füßen, tief unter ihren Füßen oder gar nicht so tief eigentlich, ein Riesensee von Öl, sag ich mal, sich befand. Ein Riesenreservoir von Öl, das wussten sie nicht. Und kurz nachdem der Mann diese Ranch gekauft hatte mit seiner Frau, fing er an, oder wollte er natürlich Geld verdienen. Er wollte seine Hypothek abbezahlen, seine Steuern bezahlen können. Und irgendwie kam er auf die Idee, warum lasse ich denn nicht nach Öl bohren? Warum beauftrage ich nicht eine Firma und dass sie einfach hier nach Öl bohren auf meinem Besitz? Und so machte er sich auf und heuerte eine Ölbohrgesellschaft an. Und sie sagten gleich, ach, weißt du was, in dem Gebiet, wo du da wohnst, da gibt es gar kein Öl. Da wird überhaupt kein Öl vermutet. Da gibt es kein Öl. Also, ne? Er sagte, nein, ich möchte, dass ihr trotzdem bohrt. Also kam die Ölbohrgesellschaft ran, bauten ihren Ölbohrturm auf, das ganze Equipment. Das war 1926 und dann fingen sie an zu bohren. Und sie bohrten und sie bohrten und sie bohrten. Und dann auf einmal passierte Folgendes. Auf einmal schoss aus diesem Ölbohrturm, dieser provisorisch aufgebaute, schoss mit einer gewaltigen Kraft etwas Schwarzes raus, Schwarzes Flüssiges. Und zwar so gewaltig, dass das so viel Öl war, dass sie es gar nicht auffangen konnten. Es musste in so einen Damm geleitet werden. Praktisch wurde ein künstlicher See errichtet, um das Öl überhaupt aufzufangen. Es gibt Bilder im Internet, wenn du mal googelst, da fließt das Öl in Kanälen, ganz normales Rohöl in Kanälen. Was war passiert? Es kam zu einem mächtigen Blowout, so nennt man das im Englischen, Blowout oder Gasher. Das heißt, der Blowout produziert so viel Öl, so viel Druck, du kannst das gar nicht aufnehmen. Und das Öl schoss heraus. Und in den nächsten 10 Jahren wurden mindestens 17 Ölfelder auf dem Grundstück von ihm gefunden, von ihm und seiner Frau. Und über Nacht wurden diese beiden zu Millionären, zu Multimillionären, zu Milliardären. Und man wusste auch oder man sah auch, dass in der Zeit dann der Ölboom in den USA begann. Und die entscheidende Frage heute Morgen, die ich mir aufgeschrieben habe, die entscheidende Frage lautet doch heute Morgen, oder die entscheidende Frage ist, wann war das Öl da? Wann war das Öl da? Was meint ihr? Das ist doch der Punkt, oder nicht? Wann war das Öl da? Der Mann, der saß quasi auf einem riesen Schatz und oben waren seine Schafe und seine Rinder am Rumlaufen und haben Gras gefressen und er wusste nicht, wie er sein Geld bezahlen soll, wie er die Hypothek abbezahlen soll. Und er wusste nicht, dass unter seinen Füßen ein riesen Schatz liegt. Eine riesen Ressource, eine gewaltige Power. Nicht nur eine gewaltige Power, weil Öl, ne, wir wissen, was aus Öl hergestellt wird. Nein, auch gewaltige Ressourcen für ihn. Er wurde nämlich dann, ja, ich sag mal, stinkreich danach. Aber was musste der Mann, was musste seine Frau, was mussten die beiden tun? Sie mussten zuerst nach dem Öl bohren. Sie mussten diese Quelle anzapfen. Und erst dann konnte das Öl fließen und nicht vorher. Und das ist der Schlüssel, den Gott uns gegeben hat. Das ist der Schlüssel, den Gott dir und mir gegeben hat. Gott hat uns nicht alleine zurückgelassen. Er hat nicht gesagt, okay, Jesus geht an Himmelfahrt in den Himmel und ist jetzt beim Vater, sondern er hat uns etwas gegeben. Er hat uns eine Quelle gegeben. Er hat uns etwas viel Mächtigeres gegeben als dieses Riesenölvorkommen. Der Heilige Geist ist viel gewaltiger als die größte Ölquelle, die du dir vorstellen kannst. Das größte Ölgebiet ist, glaube ich, Venezuela irgendwie, ne? Haben die rausgefunden. Da ist so viel Öl in Venezuela. Und noch viel größer ist das, was der Heilige Geist ist und geben möchte. Und Gott wusste das. Er wusste, ohne Jesus, ohne ihren Herrn, sind die Jungs aufgeschmissen. Ohne den Heiligen Geist sind sie völlig aufgeschmissen. Und deshalb schenkt Gott, die ihm vertrauen. Und die seine Kinder werden, diese gewaltige Ressource des Heiligen Geistes. Und ich will dir sagen, du bist nie mehr alleine. Auch wenn du dich heute Morgen alleine fühlst oder gestern oder vielleicht morgen. Du bist niemals alleine, weil er in dir wohnt und weil du sein Wort hast. Du hast sein Wort und du hast ihn in dir. Aber ich sage dir, du musst diese Quelle entdecken. Du musst diese Quelle entdecken und anzapfen. Du musst sie wirksam werden lassen. Das ist der Schlüssel. Wenn das nicht passiert, dann tja. Okay. Ich habe euch noch was mitgebracht, was praktisch ist heute Morgen hier. Da seht ihr hinter mir so einen schicken Wasserhahn auf dem Bild, ne? Der sieht richtig toll aus, richtig klassisch. Ich habe euch auch einen mitgebracht hier in Real Life. Ja, so ein ganz einfacher Wasserhahn vom bekannten, ganz bekannten Baumarkt. Da arbeitet hier ein Freund aus unserer Gemeinde. Habe ich extra noch besorgt für euch. War gar nicht so einfach, da reinzukommen, aber es ging dann. Ja, das ist ein Wasserhahn, ne? Genau, so ein Wasserhahn ist unglaublich schön. Also gibt es auch einen chromfarben oder ganz normal irgendwie. Der ist, glaube ich, ne, Messing. Ne? Sieht schön aus. Man kann sich den um den Hals hängen mit einer Kette zum Beispiel. Kann die Kette durchziehen, habe ich den um den Hals. Ganz toll. Ich kann hier auch meine Werkbank zu Hause legen oder eine Werkzeugkiste. Ich kann ihn auch irgendwo hinten bei mir im Kofferraum legen. Ist richtig gut. Wisst ihr, das Dumme an diesem Hahn ist, solange ich ihn in der Hand halte, nützt er niemandem was. Mir nicht, euch nicht, niemanden. Ja, solange ich ihn in der Hand halte. Was musst du tun? Du siehst es auf dem Bild. Was müssen wir machen mit diesem Wasserhahn? Wir müssen ihn an eine Wasserleitung anschließen. Er muss an eine Wasserleitung angeschlossen werden. Und am besten mit einer Leitung, wo Druck drauf ist. Und was passiert dann? Dann drehst du den Hahn auf, quietsch, quietsch, quietsch. Der ist noch ganz neu, der quietscht nicht. Und dann läuft Wasser heraus. Wenn ich den bei uns im Keller montieren würde jetzt, ans Leitungsnetz der Stadt Bremen, und dann aufdrehe, was passiert? Was wird passieren? Wasser läuft. Wie lange läuft das Wasser? Sehr lange, nämlich unendlich lange. Und ja, ihr wisst ja, in Bremen, ich glaube 4 bis 5 Bar haben wir auf der Leitung, vielleicht sogar auch mehr. Wie lange wird das Wasser laufen? So lange, bis jemand den Wasserhahn wieder zudreht. Oder bis die Nachbarn die Feuerwehr anrufen und sagen, du, bei Stöbers, da quillt Wasser aus den Kellerfenstern, da ist irgendwas nicht in Ordnung, das Haus sackt schon ab. Irgendwie, die ganze Straße ist ein See geworden, da ist irgendwas nicht in Ordnung. So lange läuft das Wasser. Es nützt also nichts, den Hahn, diesen Wasserhahn als Dekohahn übers Bett zu hängen oder, ja, keine Ahnung, den irgendwo hinzulegen. Es bringt gar nichts. Sondern der Hahn muss angeschlossen werden. Und Gott wusste das. Gott wusste, und Gott sah es bei den Jüngern, er sieht es bei dir und bei mir, er sah es bei uns oder bei ihnen. Er wusste, die müssen angeschlossen werden, die Jungs. Die müssen angeschlossen werden an etwas, nicht an einen Wasserhahn natürlich, ist klar. Es ist nur ein Bild für dessen, was ich heute sage. Sie müssen angeschlossen werden an die Quelle des Heiligen Geistes, an die Kraftquelle. Weil Gott weiß genau, wenn er dein Leben anschaut und auch mein Leben heute Morgen, er weiß ganz genau, aus mir, aus Andreas, kommt immer nur Menschliches heraus. Wenn ich sauer bin, wenn ich motzig bin, dann motze ich meine Frau auch mal an, ärgere mich um meine Kinder, schimpf über den oder das, ärgere mich selber. Was kommt aus mir heraus? Nichts Gutes. Meistens kommt nichts Gutes aus mir heraus. Was ist nicht alles in mir drinne? Ja, also ich brauche ja gar nicht fragen, du weißt selber, was bei dir drinne ist. Wenn du unter Druck kommst, wenn du unter Stress kommst, wenn dich dann die Kinder nerven oder der Chef oder dein Ehepartner. Und weißt du, Gott ist überhaupt nicht überrascht. Er weiß genau, was in dir und mir drinne ist. Er weiß genau, wie schwach du bist, wie schwach ich bin. Er weiß genau, dass wir immer wieder sündigen. Wir werden immer wieder Fehler machen, jeden Tag aufs Neue. Aber weißt du, was er möchte? Er möchte dich verändern und mich. Und seine Kraft soll in unserem Leben wirksam werden. Das ist sein Plan mit seinen Kindern. Was brauchen wir also? Wir brauchen dieses neue Leben aus Gott. Und selbst das wirkt er. Das machen wir nicht wir. Nicht wir können sagen, bitte Herr, mach jetzt. Oder jetzt unterschreibe ich Herr, dann gibst du mir das. Nein, er macht das. Er gibt den Geist Gottes. Jesus sagt, kannst du mal die nächste Folie machen, wo es Johannes 7, 38, Dankeschön. Jesus selber sagt, als er hier auf der Erde wandelte, er sagt, wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Der Geist Gottes wirkt das. Der Geist Gottes wirkt die Frucht des Geistes. Er wirkt die Geistesgaben. Er schenkt Heilung, Freisetzung. Er überführt Menschen. Und wir sind einfach nur ein Gefäß. Wir sollen wie ein Krug sein. Beziehungsweise wir sollen wie dieser Wasserhahn sein. Aber wir müssen angeschlossen sein. Wir müssen angeschlossen sein. Eine Geschichte, die das erklärt, nochmal verdeutlicht. Vielleicht kennt ihr Thomas Edward Lawrence, bekannt als Lawrence von Arabien. Er hat ganz viele Bücher geschrieben. Es gibt auch einen Film darüber, fast 4 Stunden geht der Film. Er war britischer Offizier, Archäologe, Schriftsteller, Geheimagent. Und er hat damals für die Engländer auf der arabischen Halbinsel gekämpft und er hat die arabischen Völker vereint und hat sie dann praktisch gegen das Osmanische Reich geführt. Und eines Tages, so heißt es in seinen Büchern, lädt er seine Freunde nach England ein. Sie bekommen eine Audienz bei der Queen, sie schauen sich England ein, finden alles toll, genießen England. Dann sitzen sie eines Abends zusammen und eigentlich müssen die Freunde auch dann irgendwann wieder nach Hause. Und Lawrence fragt sie und sagt, hey Freunde, ich habe so viel von euch bekommen. Ihr habt so viel für mich getan. Ihr habt mir so viel geholfen. Ihr habt mir so viel Kraft gegeben und mir so viel Unterstützung gegeben. Wie kann ich euch nur dafür danken? Was kann ich euch geben? Was kann ich euch mitgeben? Was soll ich euch schenken? Was möchtet ihr vielleicht von mir haben? Und die Männer, sie schauen sich kurz an und sie überlegten gar nicht lange. Sie wussten genau, was sie längst mitnehmen wollten. Na, was denkt ihr, was sie mitnehmen wollten? Vielleicht die Krone von der Queen, hätten sie eh nicht bekommen. Vielleicht ganz viel Geld, keine Ahnung. Naja, okay, um das kurz zu machen, sie nahmen Lawrence, liefen auf ihr Hotelzimmer, schnurstracks ins Badezimmer hinein und dann zeigten sie auf die Wasserhähne, die an der Wand montiert sind. Und sie sagten, Lawrence, wir brauchen diese Dinger da an der Wand. Weißt du, was es für uns bedeuten würde? Bei uns zu Hause in Arabien, im Orient, in der Wüste. Und Lawrence, er guckt sie an und sagt, Jungs, ihr wollt Wasserhähne? Wieso wollt ihr Wasserhähne? Und sie sagten, Lawrence, überleg doch mal. Wir brauchen das unbedingt. Wir brauchen unbedingt diese Dinger. Wir brauchen diese Wasserhähne. Wir drehen den Hahn auf und es kommt Wasser heraus. Und er beschreibt das so nett in seinem Buch, die sieben Säulen der Weisheit. Und wie er dann versucht, den Jungs klarzumachen, hey Jungs, Wasserhähne sind nett. Aber wenn die Wasserhähne nicht an einem Leitungsnetz angeschlossen sind, an einer Quelle mit Druck drauf, dann nützen die Dinger gar nichts. Und seine Freunde, sie waren so naiv zu glauben, dass man den Wasserhahn in die Tasche stecken kann oder in den Rucksack packen kann. Und dann reitet man auf dem Kamel in der Wüste oder auf dem Pferd und wenn es dann mittags richtig heiß ist, holst du den Hahn raus, drehst ihn auf und dann kannst du richtig schön abfüllen und Wasser trinken. So haben sie gedacht, vielleicht so ähnlich. Und ich habe überlegt, das wäre doch überhaupt die Erfindung, ne? Wie cool wäre das, einen autarken Wasserhahn bei dir zu haben? Egal wo du bist, du drehst ihn auf und kannst trinken. Einfach nur das Ding rausholen. Wenn du sowas hättest, wir hätten ausgesorgt. Unsichtbar, hinter diesem Hahn muss was sein. Das haben die Jungs natürlich nicht gesehen. Sie haben nur das Ding aus der Wand gesehen. Unsichtbar dahinter muss ein Leitungsnetz sein. Da muss eine Quelle, eine Speisung dran angeschlossen sein. Eine Leitung mit Druck drauf. Und eine Leitung ohne Druck nützt dir auch nichts. Wenn du mal siehst, ne, mittags drehst du mal auf bei dir in der Wohnung, im Haus, auf einmal tröpfelt es nur, dann ist das Wasser abgestellt. Ich habe es in Afrika oft erlebt, dann willst du um 8 kannst du dich noch waschen und um 10 drehst du auf und dann hörst du so ein Grudeln, so ein Gurgeln und gar nichts mehr und Luft kommt raus und es tropft nur und das Wasser ist abgestellt. Und es tröpfelt nur. Und die Frage, die ich mir gestellt habe und die stelle ich auch dir heute Morgen, kann es sein, dass es bei uns manchmal auch nur tröpfelt? Kann es sein, dass manchmal nur Tropfen hier rauskommen, sinnbildlich? Manchmal fühlen wir uns wie arme Tropfe. Aber dafür ist der Wasserhahn nicht konzipiert, sondern du musst Druck auf der Leitung sein. Und du brauchst unbedingt diese Verbindung, du brauchst unbedingt die Beziehung, die Quelle zum Heiligen Geist, du brauchst es unbedingt. Der Wasserhahn alleine macht es nicht. Selbst das Rohrleitungssystem macht es nicht. Das Ding muss an einer Speisung, an einer Quelle angeschlossen sein. Und die Frage heute Morgen ist, bist du an der Quelle angeschlossen? Bist du an dieser Quelle angeschlossen? Bist du überhaupt schon mal angeschlossen worden? Läuft bei dir irgendwas heraus? Ich möchte euch nicht zu nahe treten, ne? Aber oder tröpfelt es vielleicht nur bei uns? Ist der Hahn vielleicht verrostet bei mir? Oder sind wir überhaupt einen Hahn, also übertragenen Sinne? Wisst ihr, die Welt da draußen, die braucht keine Wasserhähne. Die Welt da draußen braucht Wasser. Die Menschen sind am Verdorsten, am Verhungern. Die Menschen brauchen Wasser. Aber was sie noch viel mehr brauchen, ist lebendiges Wasser. Sie brauchen Jesus Christus. Und die Frage ist, ob uns das eine Not ist. Die Frage ist, ob uns das noch eine Not ist, heute an Pfingsten. Erkenne ich mein Herz? Erkenne ich vielleicht meine Gleichgültigkeit? Oder muss vielleicht doch mal der Klempner kommen und bei mir den Hahn wieder gangbar machen? Vielleicht ist er wirklich verrostet und muss mal richtig der Klempner kommen und einmal so machen. Interessieren uns die Menschen um uns herum noch? Oder sind wir einfach nur mit uns beschäftigt? Weil wir selber so müde geworden sind, weil wir selber eingerostet sind, weil wir selber denken, ach ja, das machen die anderen. Das machen die anderen Gemeinden, das macht der andere Pastor, das macht das Missionsteam. Füllen wir uns mit dem Wort Gottes. Ja, kennen wir die Schrift? Beten wir Jesus an? Singen wir Lieder zu Hause oder im Auto? Machen wir Lobpreis zu Hause oder wenn du selber spielen kannst, spielst du selber. Betest du in Sprachen, wenn du in Sprachen beten kannst? Machst du das noch? Ja, erlebst du eine Atmosphäre des Heiligen Geistes? Gebetsmeetings sind wichtig, dass wir uns zum Gebet treffen. Aber ganz ehrlich, ja, wie sieht es aus in unserem Gebetstreffen? Wie viele Leute sind wirklich da? Oder was ist, wenn wir sagen, hey, wir wollen fasten, beten? Wer kommt wirklich? Wer macht sich wirklich auf? Und dann wundern wir uns, dann wundere ich mich, dass wir so wenig Kraft haben. Dann tröpfelt es nur. Und weißt du, die Menschen um uns herum, ohne Jesus, sind genauso. Sie haben nämlich auch keine Kraft und dann sind wir ihnen fast gleich. Bei uns tröpfelt es vielleicht ein bisschen mehr als bei denen, weil wir Gott kennen. Aber es ist einfach zu wenig. Du spürst keinen Unterschied mehr und das darf nicht sein. An Pfingsten predigt Petrus. Danach wird Petrus den Aposteln verboten, von Jesus zu predigen, von Jesus zu sprechen. Warum? weil Zeichen und Wunder geschehen. Ein Mann, der 40 Jahre lang gelähmt war, wird geheilt. Und sie sind kühn und mutig. Und der Hohe Rat und die Religiösen, die Pharisäer, es ist ihnen ein Dorn im Auge, was da passiert. Sie sagen, das kann doch nicht sein, dass Gott so wirkt und dass diese Männer und Frauen wirken und Gott verherrlichen. Und selbst der Teufel hat sich, glaube ich, geärgert und sie haben Angst bekommen. Und was machen sie? Sie verbieten den Aposteln zu predigen. Sie sagen, hört auf damit. Was machen die Apostel? Was machen die Jünger? Es steht in Apostelgeschichte 4, 24. Als sie es hörten, ja, sie kamen dann zurück in ihre Gemeinschaft. Als sie es hörten, erhoben sie gemeinsam ihre Stimme und beteten. Sie haben gebetet. Und dann in Vers 31, nach diesem Gebet, bebte das Gebäude, in dem sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Hey, und das wollen wir auch erleben, oder nicht? Das wollen wir doch auch erleben. Dass die Städte bebt, dass Gott sich manifestiert, dass Gott verherrlicht wird. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns reflektieren und sagen, hey, wie sieht mein Leben aus? Was mache ich von Montag bis Samstag? Wovon ernähre ich mich geistlich? Und noch eins möchte ich dir sagen. Weißt du, wann das Wasser aufhört zu fließen? Wenn der Hahn zugedreht wird. Oder wenn du ein Gefäß bist und das Gefäß oben bis oben voll ist. Dann hört Gott auf, das zu füllen. Warum? Weil es passt da nichts mehr rein. Das heißt, damit du neu erfüllt wirst, musst du von diesem Gefäß geben. Du musst geben. Du musst das, was Gott dir gegeben hat, geben. Du musst dem Heiligen Geist, ne, die Möglichkeit geben. Es macht also nicht der Wasserhahn, es macht nicht dein oder mein Leben, sondern wir brauchen diese übernatürliche Verbindung. Ich weiß nicht, ob du schon mal an den Punkt gekommen bist, aber manchmal brauchen wir Druck, manchmal brauchen wir Schmerz. Manchmal brauchen wir wirklich Schmerz und Druck und Verzweiflung, dass wir verstehen, wir können ohne Gott gar nichts tun. Dass wir irgendwann in den Punkt kommen, wir brauchen dich so sehr, Herr. Wir brauchen dich so sehr. Und das gilt besonders auch für uns Christen, die wir schon lange auf dem Weg sind. Und die Frage ist heute Morgen, wann fangen wir an zu verstehen? Wann kommen wir auf den Trichter und verstehen, dass wir ohne den Heiligen Geist, dass wir ohne Gott niemals etwas tun können? Dass wir niemals etwas hinkriegen können? Wann kommen wir darauf? Wenn der Druck, wenn die Not am größten ist. Wenn wir nicht mehr weiter wissen. Dann gehen wir zu Gott. Wir können in die Bibel schauen, wir können aber auch in die jüngste deutsche Geschichte schauen. Da gibt es eine wahre Begebenheit. Vielleicht kennt ihr ihn, Johann Christoph Blumhardt. Er war Pfarrer der württembergischen Erweckungsbewegung. Er war evangelischer Theologe, Kirchenlieddichter. Und es heißt in Wikipedia, im Juli 1838, da wurde er zum Pfarrer Möttlingen berufen, Bad Liebenzell. Und er hatte seine Gemeinde, hat seine Frau, sie haben einen Sohn bekommen. Und dann kam eines Tages eine junge Frau in seine Gemeinde. Und diese Frau war schwer krank. Diese Frau war ganz komisch. Diese Frau hatte eine unerklärliche Krankheit. Und was machte man damals, wenn man so einen Menschen hatte? Man brachte ihn zum Pfarrer oder sie zum Pfarrer. Diese Frau, sie hatte einen eigenartigen Namen, einen lustigen Namen. Sie hieß nämlich Gottliebenditus. Gottliebenditus. Und diese Frau wird zu Pfarrer Blumhardt gebracht. Und das Problem ist, sie wird von Krämpfen geplagt. Sie benimmt sich komisch. Sie spricht komisch. Sie bewegt sich komisch. Manchmal reden fremde Stimmen aus ihr heraus. Und 2 Jahre lang versucht Pfarrer Blumhardt, mit dieser Frau klarzukommen. Er betet. Von 1842 bis 1843 begleitet er diese Frau seelsorgerisch. Und immer wieder verkündet er die Verheißung Gottes. Immer wieder liest er das Wort Gottes und betet. Und erinnert sie daran, was Jesus getan hat. Er betet, er betet, er betet, er betet. Er sucht Gott. Und manchmal rastet diese Frau förmlich auf. Sie schmeißt Tische durch die Gegend. Und die Leute, Pfarrer Blumhardt, sie bekommen es mit Angst und Bange zu tun. Er betet 2 Jahre, nichts passiert. Und eines Tages wird Pfarrer Blumhardt klar, wenn Gott hier nicht eingreift, wenn Gott hier nichts tut, dann ist alles hoffnungslos verloren. Und nach 2 Jahren erlebt er einen Durchbruch. Und er selbst berichtet das. Und ihm wird klar, das Wort Gottes ist die Wahrheit. Und so wie es im 1. Johannes 3 heißt, wer sich aber gegen Gott auflehnt, gehört dem Teufel. Der Teufel aber hat sich von Anfang an gegen Gott aufgelehnt. Doch der Sohn Gottes ist gerade deswegen gekommen, in die Welt gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Er hat das verstanden. Und die Kraft Gottes setzt diese Frau frei. Der Heilige Geist kommt und setzt diese Frau frei und befreit sie. Sie wird geheilt und erneuert und wiederhergestellt. Und jetzt geht's weiter. Diese einzelne Heilung von dieser einzelnen Frau, ja, löst eine gewaltige Buße der Erweckungsbewegung aus. Am 8. Januar, also es war Weihnachten gewesen, 43, und am 8. Januar 1844 kommen 4 Gläubige aus der Gemeinde, um ihre Sünden zu bekennen oder zu beichten, heißt es hier. Buße zu tun. Am 27. Januar kommen 16, dann kommen 35, dann 67, 165, 156, dann 246 Personen, schließlich kommt das ganze Dorf. Auch Auswärtige strömen nun nach Möttlingen, um Blumhards Gottesdiensten beizuwohnen und zu erleben. An einem Pfingstfest im Jahr darauf zählt man 2000 Menschen. Und in der weiteren Zeit wird immer wieder von Heilungen berichtet. Zuerst in seiner Familie, dann in der Gemeinde und dann bei den Besuchern, die in die Gemeinde kommen. Und die Presse, die liberale Presse, so heißt es im Internet hier, verhöhnt die Ereignisse und sagen, ach, das ist Betrug, das ist Wundergläubigkeit. Dann kommt sogar die kirchliche Oberbehörde und sie verbietet ihm daraufhin. Sie sagen, das machst du nicht mehr, bitte. Sie verbieten ihm, die Heilung körperlicher Krankheiten mit der Seelsorge zu vermischen. Was macht Pfarrer Blumhard? Er macht trotzdem weiter, so wie in Apostelgeschichte 4, 31. Er macht weiter. Und dann eröffnet er 1844 den ersten Kindergarten. Und weißt du, wen er einsetzt als Kindergärtnerin, als Vorsteherin? Genau, Gottlieben Ditus. Sie wird die erste Kindergärtnerin in diesem Kindergarten. Und in den Jahren darauf kommt eine Hungersnot oder Hungerjahre. Und in diesen Zeiten errichtet er eine Suppenküche mit seiner Frau. Er gründet einen Wohltätigkeitsverein. Er fängt an, sich um die Menschen zu kümmern. Und 1852 zieht er dann nach Bad Boll. Und dort kauft er das Kurhaus. Und in diesem Kurhaus gründet er ein Heilungs- und Seelsorgezentrum. Und von dem Moment an ziehen Menschen aus ganz Europa nach Bad Boll, um dort Heilung, Befreiung, Erlösung zu erleben. Er nimmt Gäste aus ganz Europa auf und leitet es bis zu seinem Tod 1880. Danach übernimmt das dann sein Sohn Christoph Blumhard. Er führt das Werk weiter. Die Frage ist, ich komme jetzt in die Endphase hier, die Frage ist, wann fing Pfarrer Blumhard an, sich nach der Kraft des Heiligen Geistes auszustrecken? Wann fing er an? Als er merkte, dass er mit seiner eigenen Kraft am Ende ist. Und so gibt es viele Geschichten in der Bibel oder Geschichten in unserer deutschen Geschichte. Geschichten, wo Gottes Wirken stattfindet. Und wo Gott oft Menschen benutzt, die gar nicht wissen, was sie machen sollen. Eine letzte kurze Geschichte und da möchte ich schließen. Da war eine Frau und es heißt, sie ist die erste Heilungspredigerin oder Erweckungspredigerin, Heilungsevangelistin. Sie hat das erste Heilungsheim eröffnet in der Schweiz damals. Sie hieß Dorothea Trudel von Männerdorf. Auch so ein lustiger Name, ne? Weil das in Männerdorf in der Schweiz geschah. Dorothea Trudel von Männerdorf, 1813 bis 1862. Und sie war eine Seelsorgerin unter anderem in der Schweiz. Und diese Dorothea, ja, seit ihrer Kindheit war sie schwer erkrankt, sie war schwer verkrüppelt. Sie hatte ein heftiges Leiden in ihrer Wirbelsäule. Aber sie war von ihren Großeltern geprägt und von ihrer glaubensstarken Mutter. Und sie hatte noch nie gehört, dass es so etwas wie Heilung gab. Und in ihren Kreisen wusste jeder, was der Herr Jesus getan hatte. Sie wussten alle, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Sie wussten alle, dass er auferstanden ist, was Himmelfahrt passiert ist. Aber sie hat nie im Gottesdienst, in der Predigt, in der Kirche gehört, dass Gott auch heute noch Menschen heilt. Es wurde einfach nicht gepredigt. Und so lebten die Glaubensgeschwister der damaligen Zeit in einer Ehrfurcht vor Gott. Sie waren tiefgläubig und sie waren fromme Menschen. Aber die Auswirkungen des Geistes haben sie bis dahin nicht erlebt. Und die Menschen, auch die Christen, auch die Leute in ihrer Gemeinde, in ihrer Kirche, selbst sie erlebten schlimme Not. Sie erlebte selber bei ihr Krankheit. Sie erlebte bei ihren Glaubensgeschwistern Krankheit. Und so trieb das die Frau ins Gebet. Die Frau fing an, Gott zu suchen. Sie betete und suchte Gott. Sie betete und betete. Und sie sagte, Gott, das kann doch nicht alles gewesen sein. Wenn das alles ist, wozu dann unser Christsein? Wenn wir nur auf der Erde hier sind, um Jesus zu erkennen, aufzunehmen und dann irgendwann zu ihm zu gehen, heimzugehen, soll das alles sein? So betete sie so ungefähr. Und sie fing an, die Bibel zu studieren. Und sie war erstaunt, das, was sie da gelesen, was sie las, was oft oder gar nicht gepredigt worden ist. Sie las, dass Jesus Menschen heilte, Menschen freisetzte. Sie las im Hebräer 13, Vers 8, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und alle Ewigkeit, dass er sich nicht geändert hat. Und sie las auch Apostelgeschichte und sie sah, dass es ganz normal ist, Wunderzeichen. Und dass die Bibel damit nicht aufgehört hat. Und sie betet weiter, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Und es braucht eine ganz, ganz lange Zeit. Es dauert mehrere Jahre, wo sie betet. Aber dann kommt der Tag. Es ist der Tag eines Tages. Ist Gottes Gegenwart so groß in ihrem Haus, in diesem Haus, wo sie wohnt, dass egal, wer in dieses Haus hineinkommt, manchmal ist es sogar schon so, dass die Leute, wenn sie vor der Türschwelle stehen oder auf der Türschwelle stehen, dass die Kraft Gottes kommt und die Menschen gesund macht und anrührt. Quasi auf der Türschwelle werden die Leute geheilt. Und die Kraft Gottes berührt die Menschen, der Heilige Geist berührt die Menschen. Und sie wird dann die erste Heilungspredigerin oder Heilungspredigerin der damaligen Zeit. Und sie hatte damals einen ganz starken Einfluss, besonders in der Schweiz. Dann kommt Elias Schrenk, vielleicht habt ihr den Namen mal gehört, und dessen Schüler Franz Eugen Schlachter. Sie hören von dieser Frau, sie erleben diese Frau. Und Franz Eugen Schlachter ist dann nachher der Übersetzer der Schlachterbibel. Und dieser Elias Schrenk, er sagt, Dorothea, sie hatte die Gabe der Krankenheilung in apostolischer Art. Gott hatte ihr das gegeben, dieser Frau. Gott möchte das dir und mir geben. Und die Apostelgeschichte hat niemals aufgehört. Sie wird fortgeführt bis zur Entrückung. Und ich sage dir, du bist ein Teil heute Morgen davon. Und du kannst ein Teil davon werden. Und deshalb lass uns einfach beten jetzt. Lass uns, wenn du möchtest, kannst du die Augen schließen. Ich möchte einfach ein Gebet beten. Ich möchte ein Gebet beten. Wenn du möchtest, kannst du dich damit eins machen. Ich habe dieses Gebet früher oft gebetet. Ich habe es oft gebetet, um einfach mit dem Heiligen Geist neu erfüllt zu werden. Aber ich sage dir heute Morgen, Gott, er sucht dich als Gefäß. Er sucht dich als Wasserhahn quasi, wo Druck drauf ist. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Danke, dass du hier bist durch deinen Heiligen Geist. Und Herr, mein Gebet ist es und mein Gebet ist es schon immer wieder, dass ich sage, Herr, mach mich zu einem auserwählten Gefäß, das deinen Namen trägt. Mach mich zu einem Gefäß, das deinen Namen trägt. Fülle mich neu mit deinem Heiligen Geist. Immer wieder. Fülle mich und leite mich. Und Herr, tu du dein Werk. Lass mich erkennen, wozu du mich berufen hast. Lass mich in den Wegen wandeln, die Werke, die du schon längst vorbereitet hast. Lass es mich gehorsam ausführen, wenn ich erkannt habe, was ich tun soll. Hilf mir, Heiliger Geist, dass ich dir nicht ungehorsam bin, dass ich dich nicht bedämpfe, dich betrübe, dich nicht verärgere. Ich bete, Herr, dass du uns heute Morgen ganz neu erfüllst, Herr. Und wo jemand, vielleicht sitzt du auf deinem Platz, du kannst innerlich, äußerlich einfach deine Hände öffnen, meinetwegen in den Schoß legen, kannst deine Hände emporheben. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns neu erfüllst, dass du diese Städte neu erfüllst, dass du diese Gemeinde neu erfüllst mit deinem Heiligen Geist, dass du uns als Geschwister neu erfüllst. Nicht nur die Ekklesia, sondern auch alle Gemeinden um uns herum in Bremen. Jede Gemeinde in Deutschland, in Europa. Gießt du deinen Geist ganz neu aus, heute Morgen an diesem Tag. Bitte, Herr, lass es nicht nur Theorie sein, was wir jetzt gehört haben. Lass uns es erfahren, Herr, damit du verherrlicht wirst. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Okay.